So, wir sind, was meine Predigten angeht, letzte Woche von den Randfiguren des Neuen Testaments zu einer Hauptfigur geswitcht. Und da ging es um den Apostel Paulus. Wir haben uns zunächst mal seinen sehr beeindruckenden Werdegang angeschaut. Lass uns noch mal einen Blick darauf werfen. Ich gebe uns noch mal so einen Abriss von dem, was wir auch letzte Woche was wir letzte Woche gehört haben, weil das ist wichtig, einfach um sich so ein bisschen in ihn hineinzuversetzen, in das sein Seelengefüge, was so in ihm abgegangen ist. Wir haben gesehen bei ihm, Paulus hatte super gute Voraussetzungen, um in der damaligen Welt so richtig Karriere zu machen. Wir lesen, dass er aus vornehmem, gut situiertem Hause stammt. Sein Vater war Pharisäer. Er kann einwandfrei durch seine Ahnentafel nachweisen, dass er jüdischer Abstammung ist, sogar aus dem Stamm Benjamin kommt. Er hieß ja ursprünglich Saulus und benannt nach dem König Saul haben seine Eltern damit nochmal unterstrichen, wie stolz sie darauf waren. So, wir können das direkt nachweisen, sind so direkte Nachfahren davon. Das zeigt nochmal so, wie stolz sie gewesen sind. Dann hatte Paulus das römische Bürgerrecht, eine ganz wichtige Voraussetzung, um zur Zeit der Römerherrschaft überhaupt was zu werden, um überhaupt irgendwie was darzustellen. Dann weiter, er hatte eine grundsolide Ausbildung, erst Handwerk, dann Theologie, so wie sich jedes Elternpaar dann für sein Kind wünscht, ne? Erst mal was Handfestes machen und dann kannst du immer noch Kunst studieren oder Architektur oder was weiß ich, was du dann noch für eigenartige Ideen hast. Er hat aber studiert nicht nur bei irgendwem, sondern bei Gamaliel. Gamaliel war ganz berühmt und geschätzt und überall anerkannt, so der Theologieprofessor der damaligen Zeit. Wer bei dem studiert hatte, das war dann schon wirklich, wirklich was Besonderes. Vor diesem Hintergrund verstehen wir auch gut, wie sich der Lebensweg des Saulus von Tarsus jetzt fortsetzt. Saulus will den richtigen Weg gehen, und zwar den 100% richtigen Weg. Und so wird er ein glühender Eiferer für das Gesetz. Er selbst beschreibt sich so, die mich von früher her kennen, können es bezeugen. Ich habe gelebt als ein Pharisäer nach der allerstrengsten Richtung unseres Glaubens. Das zeigt, an welcher Ecke er stand. Er hat also wirklich auf alles ganz genau geachtet, 100%ig, 110%ig. Jetzt mit einmal hört er, dass es irgendwie so eine neue Gruppe gibt, die nennen sich die Christen. Eine neue Glaubensrichtung, die laufen so einem Rabbi Jesus von Nazareth nach und plötzlich gehen bei ihm alle roten Lampen an. Dieser Jesus ist zwar hingerichtet worden, ne, den wollte man damit irgendwie ruhig stellen und kalt stellen, aber angeblich ist er irgendwie auferstanden und er soll auch jetzt der Messias sein, der Christus sein, der des Gesetzes Ende ist. Weil er alles erfüllt hat. Also derjenige, der das Gesetz erfüllt hat und damit zu einem Ende gebracht hat. Und jetzt hält es den Paulus nicht mehr auf seinem Stuhl. Jetzt kann er nicht einfach sagen, naja, lass sie mal machen. Die kommen auch noch dahinter, was die wahre, richtige, ehrliche Lehre ist. Nein, diese Leute stellen alles, was er glaubt und lebt mit seinem ganzen Leben ja verkörpert, da hat er ja nicht nur drüber doziert, sondern das hat er ja gelebt mit jeder Faser seines Seins. Die stellen das alles in Frage und jetzt gibt es für ihn nur eine Konsequenz. Er verfolgt diese Christen bis aufs Blut und das will was heißen bei einem Mann seiner Stellung. Und wir haben uns letzte Woche jetzt die Tragik des Lebens von Paulus vor Augen geführt. Paulus will Gott dienen. Und zwar mit ganzem Ernst. Er will es richtig machen. Die allerstrengste Richtung des Glaubens muss es sein. Er lebt so nach diesem Grundsatz, je strenger, desto besser. Bloß nichts falsch machen. Aber jetzt müssen wir feststellen, Paulus hat sich dabei so sehr in seine Rechtgläubigkeit verrannt, dass er genau das Gegenteil von dem tut, was Gott eigentlich von ihm will. Und so eine Anwendung, die wir auf uns übertragen haben, war dann diese. Wer im christlichen Glauben dadurch auf Nummer sicher gehen will, dass er immer den strengeren Weg wählt, den rechtgläubigeren Weg, den buchstäblichen Weg, den vermeintlich schriftgemäßeren Weg, der erlangt dadurch letztlich keine größere Sicherheit. Wir haben es bei Paulus gesehen, es passiert sogar genau das Gegenteil. Es besteht dann nämlich die Gefahr, dass man sich sogar von dem entfernt, was die Mitte des Glaubens ist. Und das ist die Person Jesus Christus. Das lebendige Wort Gottes. So eine übersteigerte Rechtgläubigkeit verspricht eine Sicherheit, die sie am Ende nicht halten kann. Denn es ist eben nicht mein Hauptsache richtiger Glaube, der mich rettet, sondern Jesus selbst und Jesus allein. Ein nicht ganz einfacher, herausfordernder, aber doch ganz, ganz wichtiger Gedanke, wie wir mit unserem Glauben umgehen. Soweit die Wiederholung von letzter Woche. Jetzt wollen wir heute noch einen Schritt weitergehen. Wir haben ja gesehen, Saulus Leben ändert sich ja erst in dem Moment, als er dem auferstandenen Jesus Christus selbst begegnet. Dann aber auch komplett. Dann aber auch von Grund auf. Als er Jesus Christus in einer Erscheinung vor Damaskus begegnet, da ändert sich jetzt mit einmal alles. Ich lese uns das noch einmal vor aus Apostelgeschichte 9. Saulus verfolgte noch immer voller Hass alle, die an den Herrn glaubten und drohte ihnen an, sie hinrichten zu lassen. Auf seiner Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Steh auf und gehe in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Wir müssen uns mal einmal vorstellen, was diese Begegnung mit Jesus für Saulus in diesem Moment hier bedeutet hat. Er muss von einem auf den anderen Moment, quasi in der gleichen Sekunde, erkennen, alles, wofür er gelebt hat, alles, was er von Kind auf gelernt hat, ist mit einmal hinfällig. All diese Verfolgungen dieser Christus-Irrlehre, wie er sie genannt hat, die er ja in bester Absicht geleitet hat, um den Glauben rein zu halten, um ihn sauber zu halten, das alles steht plötzlich als große Schuld, große Verirrung vor ihm. Können wir uns überhaupt im Ansatz nur vorstellen, wie für diesen Mann seine Welt zusammengebrochen sein muss, zerbröselt sein muss. Saulus sieht mit einem Mal all diese Dinge, für die er gelebt hat, für die er alles verwendet hat, was er an Kraft hatte und an Intellekt hatte, sind völlig unwichtig. Alles das, wofür er sich mit seinem ganzen Sein eingesetzt hat, das verblasst vor Jesus zur Bedeutungslosigkeit. Alles das, wofür er gekämpft hat, zerrinnt ihm zwischen den Fingern und es geht sogar noch einen schmerzhaften Schritt weiter. Saulus muss erkennen, alles, wofür er bisher gelebt hat, war nicht nur unnütz, es war auch falsch. Es war zerstörerisch. Es war gegen Gott gerichtet, dem er doch eigentlich dienen wollte. Sein Leben war nicht nur null und nichtig, er war sogar meilenweit ins Minus geraten. Er hatte dem Gott, dem er eigentlich dienen wollte, furchtbar wehgetan. Nur jetzt kommt ja das Allerverrückteste von allem. Jetzt steht dieser Jesus Christus, den er bis aufs Blut verfolgt hat, hier vor ihm, aber eben nicht, um ihn jetzt schuldig zu sprechen, sondern um ihm zu vergeben und ihm einen um 180 Grad gedrehten Weg zu zeigen und ihm so eine Chance für einen Neuanfang zu bieten. Was für ein Wunder ist das? Das Wunder der Gnade. Ich möchte hier gerne eine Anwendung für uns bringen. Wenn ein Mensch Christus als Herrn erkennt und zu ihm umkehrt, dann ist das immer ein Wunder. Bei Paulus wird es ganz besonders deutlich. Aber es ist immer ein Wunder. Es ist immer ein Wunder. Wenn du in dein Leben schaust, wirst du an der einen oder anderen Stelle erkennen, oh ja, so wie ich war, wie ich gelebt habe, mit dem, was mir wichtig war, dass Jesus da irgendwie einen Fuß in die Tür gekriegt hat, okay, ist schon ein Ding. Manchmal kann man es nicht immer so ganz erkennen, manche sind aufgewachsen in der Gemeinde, denken, na ja, es war mein natürlicher Weg, aber trotzdem, Jesus wirklich zu erkennen als den Herrn meines Lebens, das ist immer ein Wunder. Und ich weiß auch nicht, mit was für Leuten du ja so in deinem Leben zu tun hast, in deinem Bekanntenkreis, in deiner Verwandtschaft, da denkst du bei manchen ganz bestimmt, oh ja, das wäre aber wirklich ein Wunder. Da sind vielleicht so ein paar dabei, wo du denkst, also, naja gut, bei mir hat Gott das ja noch hingekriegt. Aber so schlimm war ich auch nicht. Ne? Also bei mir, da waren dann so ein paar Leute um mich herum und die haben mir dann den Weg gezeigt und das hat er ja dann irgendwie noch hingekriegt. Ich war ja vielleicht nur ein einfacher Fall. Aber bei dem oder bei der, da kann ich mir im Leben nicht vorstellen. Der oder die, die ist ja so absolut dagegen, da bewegt sich nie was. Kannst vergessen. Kann ich dir Brief und Siegel drauf geben? Habe ich schon so lange auch immer schon versucht, das kannst du vergessen. Wisst ihr, im 1. Timotheusbrief, da schreibt Paulus einen sehr interessanten Vers. Den lass uns mal zusammen anschauen. Da sagt er nämlich, Gott war mit mir ganz besonders barmherzig. An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns sündigen Menschen ist. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. Paulus sagt hier, meine so dramatische Verirrung und dann diese Bekehrung zu Jesus Christus, diese Umkehr, diese Begegnung mit ihm, all das hatte vor allem diesen einen Grund, allen Menschen aller Zeiten ein für alle Mal zu beweisen, unserem Gott ist keine Nuss zu hart. Das ist wirklich der Kern von dem, was eigentlich hier zum Ausdruck kommen soll. Und Paulus sagt, ich war doch nun wirklich jemand, der absolut überzeugt war, dass das Christentum eine Irrlehre ist. Ich war jetzt ja nicht nur einer, dem das irgendwie egal war, ne? Gibt's halt mal eine neue Lehre, ja, lasse mal, das löppt sich alles zurecht, so, ne? Dass die kommen schon irgendwann wieder dahinter. Nein, ich war vehement dagegen, mit Schnauben und Drohen und Morden und glühendem Hass habe ich alles getan, um die Christen zu vernichten. Nur er sagt, gegen den auferstandenen Jesus Christus aber bin ich nicht angekommen. Er hat mich überwältigt. Oh, gibt's hier irgendeinen Unfall oder was? Okay. Ich hoffe, ihr könnt euch alle konzentrieren. Der Teppich wird gerade gerettet, aber wir sind jetzt... Ja, genau. Paulus sagt, gegen den auferstandenen Jesus Christus bin ich nicht angekommen. Seine Gnade ist stärker gewesen als mein Hass. Gegen seine Liebe konnte ich nichts ausrichten. Ich habe es versucht, aber seine Liebe war am Ende stärker. Und deswegen bin ich ein Vorbild geworden für alle Menschen, die nach mir kommen. Und eben auch die, die entweder mit dem Glauben gar nichts am Hut haben wollen, die sagen, bleib mir weg damit. Oder auch die das sogar bekämpfen, die vehement dagegen sind, die Jesus dann vielleicht lächerlich machen oder ihn sogar ernsthaft bekämpfen. Und deshalb sagt Paulus hier, wenn dir mal der Gedanke kommen sollte, bei allen habe ich Hoffnung, aber bei dem einen Menschen nicht. Paulus sagt, dann denk an mich. Denk dran, was ich für eine Geschichte hatte. Wenn Jesus so einem verblendeten Menschen wie mir die Augen auftun konnte, dann kann das bei dem, an den du gerade denkst, auch tun. Und ich möchte jetzt auch nochmal einen Schritt persönlicher werden und nochmal jetzt nicht nur an die Menschen denken, an die du denkst, sondern an dich selber. Weißt du, wenn dir zu dir selber vielleicht irgendwann so mal dieser Gedanke kommt, dass du dir einfach nicht mehr vorstellen kannst, dass Gott dich überhaupt noch will. Ganz einfach, weil du das zu schlimm findest, was dir in deinem Leben passiert ist. Oder auch, weil du vielleicht zu schlimm findest, was Menschen dir angetan haben, was in deinem Leben mal gewesen ist, was du als Schuld empfindest, obwohl es das vielleicht gar nicht ist, aber wo dir von außen etwas angetan ist, wurde, was immer noch so vor dir steht. Oder weil du oft schon so oft schon daneben getreten bist und sich im Moment auch nicht abzeichnet, dass sich das nochmal ändert. Wo du im Moment auch gar nicht sehen kannst, wie könnte diese Sache bei mir nochmal anders werden. Ich habe die Kraft dazu gar nicht. Ich kann das nicht. Selbst da sagt Christus, das ist mir nicht zu schwer. Das ist nicht zu weit unten. Wenn du beinharte Zweifel hast, ob Gott dich überhaupt noch will oder ob für dich der Zug inzwischen abgefahren ist. Paulus sagt hier, schau mich an, wenn Jesus einem Christushasser wie mir so begegnen konnte, dann kann das dir auch. Mein Beispiel soll allen Menschen ein für alle Mal zeigen, für unseren Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Unserem Gott ist keine Nuss zu hart. Er kommt durch zu dir und deiner Seele bis ins Innere. Das gilt für mich und ich darf es dir heute Morgen zusprechen, es gilt auch für dich. Oder noch eine bisschen andere Variante. Wenn du für dich empfindest, na ja, so ein heftiger Fall wie Paulus bin ich eigentlich nicht. Ich bin doch eher so ein Durchschnittstyp. Im Grunde finde ich ja auch alles ganz gut mit Jesus, was ich hier höre in dieser Gemeinde, was ich hier sehe. Nur halt mich selber so ganz drauf einlassen, das kann ich irgendwie noch nicht. Das ist schön, das ist gut und ich bewundere das auch bei Leuten, die so glauben können, die ich auch hier in der Gemeinde sehe und treffe, aber so weit bin ich noch nicht. Weißt du, auch an dieser Stelle möchte ich dir sagen, das ist erstmal vollkommen okay. Das ist erstmal vollkommen okay. Mach in Glaubenssachen alles in deinem Tempo. Wir wollen dich hier zu nichts drängeln, wozu du noch nicht bereit bist. Das erzeugt nur Druck und das erzeugt nur Unehrlichkeit. Oh ja, die um mich herum, ne, die sind alle schon viel weiter und die können das und die machen hier mit und so als ein Athletenteam und was weiß ich, was die alles hier tun und machen. Sollte ich nicht auch? Mach in Glaubensdingen alles in deinem Tempo. Jesus weiß, wo du stehst und an welcher Stelle du bist. Wir wollen keinen Druck aufbauen. Halte du nur einfach Ohren und Augen offen. Das ist dein Job. Halte sie offen für Christus. Denn eines darfst du wissen, wenn Jesus dich anspricht, dann macht er das in jedem Fall so, dass du ihn erkennst. Dann macht er das in jedem Fall so, dass du genau weißt, jetzt meint er mich. Jetzt bin ich dran. Da kann der Pastor vorne sich dreimal verhaspeln und nicht mehr wissen, wo er eigentlich war in seinem Konzept. Da kann die Band völlig daneben gespielt haben und da kann auch alles schief gehen an so einem Sonntagmorgen. Es ist so völlig egal, Leute. Es ist so völlig egal. Wenn Jesus dich anspricht in deinem Herzen, dann weißt du, dass du dran bist. Denn er redet so, dass man ihn versteht. Und du weißt ganz genau, jo, das geht jetzt an mich. Jetzt bin ich dran. Jetzt spricht er mich an. Und wenn du das merkst, dann sag ganz einfach nur, hier bin ich, Herr. Das muss dann nichts besonders Schlaues sein oder was theologisch Richtiges oder so, dass du dann in bestimmter Art und Weise irgendwie antwortest. Vielleicht sprachst du erstmal ganz naiv zurück, wer ist denn jetzt da? Wer spricht denn da gerade? Genauso hat es Paulus ja auch gemacht. Ne, der hat ja auch gefragt, Herr, wer bist du? Hallo? Wer redet da gerade mit mir? Und Jesus gibt sich ihn zu erkennen. Er sagt, ich bin Jesus. Den hast du verfolgt die ganze Zeit. Aber mich gibt's. Und nicht nur als ein Rabbi von irgendwann. Ich bin auferstanden, ich bin da, ich lebe. Und heute ist der Tag, wo ich dir begegnen möchte. Und mit dir dein Leben anschauen. Und mit dir einen neuen Weg einschlagen. Wisst ihr, dieses eine sollten wir festhalten. Wenn Jesus einen Menschen anspricht, dann ist das immer ein Wunder. Das kann man nicht von außen machen. Das kann man nicht mit noch so viel klugen Worten und Argumenten und Punkt 1 und 2 und 3 und 5. Und das kann man auch nicht mit noch so einfühlsamen Liedern und noch eine Strophe und ach komm doch und du solltest doch und wer weiß was ich. Nein, das ist alles völlig unwichtig. Wenn Jesus an dein Herz klopft, dann weißt du Bescheid. Und dann ist es einfach nur wichtig, dass du sagst, ja Herr, ich bin hier. Was ist Phase? Was ist Sache? Was willst du von mir? Jesus gibt sich zu erkennen. Und er kann das. Da müssen wir ihn nicht ein bisschen schieben. Komm, mach doch mal, nimm dir mal den Menschen auch mal. Er kann das selber. Und der Mensch, den er anspricht, der wird das merken. Und Jesus ist kein Fall zu schwierig, ihm ist keine Nuss zu hart. Paulus sagt an meinem Beispiel, soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. Noch ein Gedanken, den ich noch anfügen möchte, so zum Schluss. Das unterstreicht das nochmal auf eine gewisse Art. Unmittelbar nach dieser dramatischen Begegnung mit Jesus lesen wir weiter in Apostelgeschichte 9. Als Saulus aufstand und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Da nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage war er blind und wollte weder essen noch trinken. Und Jesus muss dann einen Mann namens Hananias beauftragen, der zu Paulus kommt. Der wollte dann erstmal nicht mal. Denkt er, oh, zu diesem Saulus hin? Nee, bloß nicht und so. Und dann kriegt Jesus ihn dann doch dazu. Der legt ihm die Hände auf, dass er wieder sehend wird, ihn auf den Namen Jesus tauft und dann einen neuen Weg für diesen Paulus bahnt. Joas hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ist das nicht interessant, dass Saulus hier erstmal genauso lange blind ist, genauso lange kaltgestellt ist, wie sein neuer Herr im Grab lag? Fand ich schon irgendwie bemerkenswert, als du mir das gesagt hast und geschrieben hast. Das fand ich schon echt einen interessanten Gedanken. Und ich habe das irgendwie für mich so verstanden. Saulus erfährt hier am eigenen Leib, dass diese Begegnung mit Jesus jetzt ganz tiefgreifende Konsequenzen für ihn hat. Er kann nicht jetzt einfach wieder loslaufen und so aus eigener Kraft schnell mal so ein paar neue Projekte aus dem Boden stampfen, so wie er das so gerne macht, ne? Sich mal Briefe geben lassen da von irgendwelchen Oberen und jetzt machen wir mal was, jetzt gehen wir mal los, nur halt jetzt mit Jesus im Schlepptau. So der gleiche Saulus, jetzt halt als Paulus umtituliert, aber so er wieder ganz vorne weg und Jesus ist dann irgendwo hinten auch noch mit dabei jetzt? Nein, diese Begegnung mit Jesus bedeutet für Saulus, dass etwas Altes zunächst einmal weichen muss. Dass sein alter Mensch quasi jetzt erst einmal sterben muss. Sein ganzes Wissen, sein ganzer Feuereifer, seine edle Herkunft, seine Ausbildung, sein römisches Bürgerrecht, alles, was früher so sein Stolz war, ist jetzt hinfällig. In Philipper 3 sagt er es so, seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Und in 1. Korinther 2 sagt er dann auch zu der Gemeinde, als ich zu euch kam und euch Gottes Botschaft brachte, habe ich das nicht mit geschliffener Rede und menschlicher Weisheit getan. Ich habe nicht versucht, euch da irgendwie mit Argumenten alle zu überzeugen. Ich wollte bewusst von nichts anderem einfach nur sprechen als von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Das ist meine Botschaft. Sehen wir, wie kompromisslos diese Umkehr bei Paulus war. All das, was für ihn früher so unglaublich wichtig war, worauf er sein Leben gegründet hatte, worauf er sich früher verlassen hatte, all das ist für ihn jetzt völlig nebensächlich. Es ist Jesus Christus, der Gekreuzigte, von dem Paulus nun reden will. Das ist das Zentrum seiner Predigt, das Zentrum seines Glaubens, das Zentrum seines Seins und seines ganzen Lebens. Wisst ihr, wenn Jesus einem Menschen begegnet, dann ändern sich Dinge. Und zugegebenermaßen, bei Paulus ändert sich extrem was. Paulus war aber auch einfach ein extremer Typ.
Da musst du dich jetzt auch nicht so ganz mit vergleichen und denken, oh, was bei dem alles abgegangen ist, ne? Und bei mir, was ist denn bei mir überhaupt passiert? Paulus ist einfach auch ein extremer Typ Mensch gewesen. Aber ich glaube, es gilt schon in gewisser Weise für jeden, bei dem Jesus ins Leben hineintritt. Wenn Jesus einem Menschen begegnet, dann ändern sich Dinge. Und ich möchte einfach zum Schluss noch so ein paar Beispiele bringen. Und vielleicht findest du dich im einen oder anderen wieder oder entdeckst, okay, hier ist vielleicht etwas, das ich auch noch ändern sollte. Bei jemandem, der sein Auskommen bisher auf unseriöse Weise oder so halbseriöse Weise erwirtschaftet hat, bei jemandem, der vielleicht andere für den eigenen finanziellen Vorteil über den Tisch gezogen hat, für den wird es vielleicht bedeuten, dass er über kurz oder lang an dieser Stelle sein Leben ändert, dass er einfach ehrlicher damit umgeht. Und ich weiß, das ist heutzutage in der Berufswelt nicht ganz so einfach. Als Selbstständiger nicht, als Angestellter aber manchmal auch nicht in so ein paar Dingen, wo man dann daran steht und etwas von einem verlangt wird, wo man selber empfindet, das kann ich eigentlich nicht. Welchen Weg gehe ich jetzt? Wie soll ich mich jetzt hier verhalten? Es wird einfach darum gehen, ich möchte Jesus nicht mehr wehtun. Und ich möchte an dieser Stelle etwas auch verändern, sodass ich mit ihm in enger Gemeinschaft sein und bleiben kann, dass er sich nicht jetzt wegdrehen muss in dem Moment von mir. Ja, wenn ich bloß Christus habe, mit ihm will ich um jeden Preis verbunden bleiben. Um jeden Preis. Jemand anders, der in seinem Leben vielleicht die Devise ausgegeben hat, Hauptsache Party, Hauptsache Spaß, der immer nur dafür gelebt hat, der wird sich vielleicht fragen, was möchte ich mit den verbleibenden Jahren meines Lebens eigentlich noch machen? Was will ich damit anfangen, jetzt wo Jesus im Zentrum steht? Was ist wichtig, was ist aber auch unwichtig geworden? Worum soll es jetzt gehen in meinem Leben? Worum will ich mich drehen? Was soll so der Kern sein? Wie kann ich Jesu Liebe weitergeben? Wie kann ich für Menschen da sein? Wie kann ich etwas von dem, was ich bei Christus erlebt habe, jetzt an andere weitergeben? Für ein Gemeindekind, das sind immer so die mir ganz besonders am Herzen liegen, ganz einfach, weil ich selber eins war. Für ein Gemeindekind, also jemand, der schon sein ganzes Leben in der Gemeinde verbracht hat, für den bedeutet es vielleicht, dass er aufhört, sich auf seine religiöse Erziehung und auch auf seine Herkunft zu verlassen. Ja, meine Eltern, die waren in der Gemeinde immer wer. Ne? So der Nachname, der hat es in sich in der Gemeinde. Da haben immer alle so innerlich den Hut vorgezogen. So in dieser Tradition sehe ich mich. Ja, ich bin auch einer von denen. Dass man sich aufhört, darauf zu verlassen, wo man herkommt, dass dieser Nachname vielleicht mal gut geklungen hat in der Gemeinde. Oder, wie ich schon sagte, auf die religiöse Erziehung. So, ich habe alles aufgesogen von Jungscherstunde an, von Kinderstunde an. Ich bin ja mit allem irgendwie aufgewachsen. Oder, dass man sich verlässt auf seine anerzogenen Vokabeln oder seine Verhaltensweisen, mit denen man in der Gemeinde immer gut durchgekommen ist, weil man genau wusste, wie ich mich bewegen muss, dass mich keiner blöd anspricht. Weil ich immer genau wusste, wie ich zu sein habe, wann ich zu lächeln habe, was ich zu sagen habe, damit alle irgendwie wussten, naja, der ist schon auf dem richtigen Weg. Sich aufhören, auf dieses Zeug zu verlassen und zu sagen, es ist Christus allein und nicht meine edle Herkunft. Jemand mit einer Sammelleidenschaft, das ist doch nichts Schlimmes, Thomas, eine Sammelleidenschaft, das ist doch lustig. Na klar. Sammel deine Briefmarken oder Eisenbahnwaggons oder was immer. Alles gut. Aber jemand mit einer Sammelleidenschaft wird sich vielleicht auch irgendwann fragen, ist es das wert, so viel Zeit in diese Sache zu stecken? Ich will das behalten, ich will das weitermachen, natürlich. Aber ist es das wert, so viel Energie da hineinzustecken? Oder gibt es vielleicht hier auch etwas, wo Jesus doch auch mit reinspricht und sagt, hör mal, zweig doch mal ein bisschen was ab davon. Es gibt noch andere Dinge, womit man sich beschäftigen kann. Jemand, der immer nur fürs Geld gelebt hat, der wird das mit einmal wahrscheinlich auch auf eine gewisse Art und Weise öde finden, sinnlos finden, weil er an einem Punkt angekommen ist, wo er gemerkt hat, es geht nicht weiter. Hier ist nichts, hat mal einer der großen Stars gesagt, als er ganz oben war. Hier ist nichts.
Leute, müsst ihr euch nicht weiter länger danach dran ausstrecken. Wenn Jesus in das Leben eines Menschen kommt, dann verändern sich Dinge. Sachen, die uns unglaublich wichtig waren, verblassen. Und Jesus selbst wird wichtiger. Jesus als der Gekreuzigte und Auferstandene, der meine Hoffnung und mein Leben ist. Jesus selbst und seine Liebe für Menschen und seine Einladung, diese Liebe an Menschen weiterzugeben. Jesus selbst und seine Frage an mich, wie ich mit seiner Schöpfung umgehe, wie ich mit dem umgehe, was er mir anvertraut, was er mir an Gütern anvertraut, was ich damit mache. Jesus selbst und seine Botschaft von Gottes kommendem Reich, seine Werte, seine Anliegen, seine Sache, alles das wird in der Gemeinschaft mit ihm mir immer wichtiger werden. Und deswegen zum Schluss einfach diese Frage, was ist es, was sich bei uns verändern sollte? Vielleicht wäre das gut, wenn wir uns und unserem Herrn diese Fragen stellen oder wenn wir sie auch nochmal wieder neu stellen. Und dann einfach mal hinhören. Denn ich glaube, Jesus ist lebendig. Und der kann immer noch reden. Und zwar so, dass wir es verstehen. Und dass wir jetzt wissen, was dran ist.